Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm jene 15 Minuten, die die Pendler im Südwesten Deutschlands auf einer neuen Bahnstrecke sparen können. Die Strecke zwischen Stuttgart und Ulm wurde heute eingeweiht und im bahnhofstypischen Sound freute sich der Bahnchef.
Die Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm verkürzt sich um 15 Minuten. Reisen und Pendler hier in der Region profitieren vom schnellsten Regionalzug Deutschlands, mit dem wir gerade hierher gefahren sind.
Reinhard Lutz, der Bahnchef, 60 Kilometer Schiene für 4 Milliarden Euro, dazu gleich mehr. Und von der einen infrastrukturellen Problemzone zur nächsten, zur Digitalisierung in Deutschland. Es fehlt nicht am Geld, es fehlt nicht am politischen Willen. Warum sie trotzdem nicht vorankommt? Johannes Kuhn über die Fragen und Antworten, die es heute in Berlin auf einem Digitalgipfel dazu gab.
Wo steht Deutschland in der Digitalisierung? Robert Habeck zieht einen Vergleich zur Fußballnationalmannschaft.
Gemessen an unseren eigenen Ansprüchen, so ein bisschen wie beim Fußball. Und das kann natürlich nicht zufriedenstellend sein.
Der Digitalgipfel fand dieses Jahr erstmals unter Ampelregie statt. Das zentrale Thema, wie bereits in einigen Jahren zuvor, Deutschlands Versuch, ein wichtiger Akteur in der Datenwirtschaft zu werden.
Um diese Potenziale zu heben, brauchen wir in Deutschland eine neue, eine offene Datenkultur. Dafür müssen wir darüber sprechen, wie wir eine gute Balance zwischen Datenfluss und Datenschutz schaffen.
Sagt Bundesdigitalminister Volker Wissing. Wissing sollte eigentlich die neue Datenstrategie der Bundesregierung vorstellen. Doch sein Vorschlag hängt weiterhin zwischen den beteiligten Ministerien fest. Die Grundrichtung ist dennoch klar. Weil Deutschland die großen Internetplayer fehlen, sollen Mittelstand, Wissenschaft und Staat kooperieren, wenn es um den Austausch und die Analyse von großen Datenmengen, also Big Data, geht. Dafür braucht es jedoch einen rechtlichen Rahmen, gemeinsame Standards und grundsätzlich das Bewusstsein, dass die Geschäftsmodelle in der Zukunft auf Daten basieren. Helfen bei der Schaffung dieser Grundlagen soll das heute vorgestellte Dateninstitut. Katja Wilken, Vizepräsidentin des Bundesverwaltungsamts und Mitglied der Gründungskommission, macht aus der bislang überschaubaren finanziellen Ausstattung des Instituts das Beste.
Das Dateninstitut wird ein Start-up sein, ja, im klassischen Sinn. Das heißt, wir fangen klein an und wachsen idealerweise auf, entlang der Use Cases.
Drei Use Cases soll das Dateninstitut angehen. Den Aufbau einer Mobilitätsdatenplattform, die Bündelung von Energiedaten zur Anwendung von Preisbremsen und ein freiwilliger Austausch von Pharmabranche und Wissenschaft zur Long-Covid-Forschung. Auch die Große Koalition hatte Datenprojekte angeschoben. Doch vom deutsch-französischen Cloud-Projekt Gaia-X ist nur noch wenig zu hören. Erfolgsversprechender, aber auch erst in einer frühen Phase, scheint dagegen Catena-X. Das ist ein von BMW und SAP angetriebenes System für Autohersteller, in dem sich Daten zu Lieferketten und Wertschöpfung auswerten lassen. Mit Manufacturing-X soll nun die Industrie ein ähnliches Projekt bekommen. Dass Deutschland viele Pläne entwirft, aber wenig fertigstellt, auch das kennt man vom Digitalgipfel.
Ich bin auch seit 15 Jahren sehr aktiv in dieser Thematik hier. Und ich habe das Gefühl, wir verändern hier ein bisschen, da ein bisschen, aber wir wollen keinem auf die Füße treten. Das Thema Digitalisierung wird irgendwo immer so hin und her geschoben.
Kritisiert Bitkom-Chef Achim Berg und fordert eine weitere Zeitenwende. Motto: mehr Digitalisierung wagen.
Es ist höchste Zeit, dass wir das Thema anfassen. Wir sind in vielen Dingen 10 Jahre zurück, Herr Habeck, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und das müssen wir nicht. Und ich glaube, in dieser Konstellation können wir es machen.
Die linken Digitalpolitikerin Anke Domscheit-Berg dagegen stellt der Ampel bislang ein schlechtes Zeugnis aus.
Das fängt bei den Grundlagen an, bei der Infrastruktur. Es sollten bis Ende des Jahres 500 Funklöcher geschlossen werden. Es ist eine Handvoll geschlossen. Also das hätte man deutlich beschleunigen können.
Trotz großer Pläne gilt also, Digitalisierung in Deutschland bleibt eine Großbaustelle.
Johannes Kuhn über den Digitalgipfel. Zu den Bereichen, bei denen die Infrastruktur in Deutschland zu wünschen lässt, gehört auch die Bahn, speziell ihr marodes Schienennetz. Umso mehr feiert es die Bahn, wenn es etwas Neues einzuweihen gibt. Und das ist der Fall bei jenen 60 Kilometern Fahrtstrecke, die nach 10 Jahren Bauzeit zwischen Stuttgart und Ulm fertig geworden sind. Ein Projekt, zu dem auch der umstrittene Stuttgarter Tiefbahnhof gehört. Katharina Thoms über die fertige Strecke und noch unfertige Pläne.
Der Stuttgarter Hauptbahnhof, nach wie vor die größte Baustelle der baden-württembergischen Landeshauptstadt.
Gleis 16.
Der neue Tiefbahnhof, er ist noch längst nicht fertig. Ab dem Fahrplanwechsel kommenden Sonntag aber fahren dann erstmals regulär Züge auf der Neubaustrecke nach Ulm. Über die Schwäbische Alb bzw. durch sie hindurch. Die Hälfte der rund 60 Kilometer langen Strecke führt durch Tunnel. Olaf Drescher, Chef des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm.
Das heißt, es fahren mehr Züge und die Züge fahren auch schneller und demzufolge kürzer. Also 15 Minuten weniger Fahrzeit zwischen Stuttgart und Ulm.
Bis zu 250 Kilometer in der Stunde geht es durch das Mittelgebirge hindurch. Richtig auswirken wird sich die Zeitersparnis aber erst, wenn auch der neue Hauptbahnhof und damit auch alle Tunnel in Stuttgart in Betrieb gehen, so der Bahnsprecher. Eine halbe Stunde statt einer braucht der ICE dann nach Ulm. Ab kommenden Sonntag fahren insgesamt mehr Züge zwischen Ulm und Stuttgart, ICEs auf der neuen Strecke aber zunächst nur einmal in der Stunde. Der Regionalverkehr fährt nur ins Stuttgart nahe Wendlingen. Olaf Drescher.
Wir fahren über Wendlingen, über eine Güterzuganbindung dann zum Hauptbahnhof. Und diese Strecke ist eingleisig und ist sehr beschränkt in ihrer Kapazität. Deswegen können noch nicht alle Züge auf der Neubaustrecke fahren.
Spatenstich für die Neubaustrecke war vor über 10 Jahren. 2019 hätte sie ursprünglich fertig sein sollen. Die Kosten stiegen inzwischen auf 4 Milliarden Euro. Die schwierigen Tunnelbauten und Artenschutzprobleme hätten die Bauzeit verzögert, so die Bahn. Die Befürworter in der Politik und bei der Bahn hatten am Anfang auch mit einem schnelleren Güterverkehr für die neue Strecke geworben. Aber
es wird erstmal keinen Güterverkehr geben und demzufolge fahren die Züge halt wie bisher auf der bestehenden Strecke.
Grund? Die extremen Steigungen in den 4 Tunneln. Normale Güterzüge sind zu schwer, um sie zu überwinden. Die Idee damals, leichtere Güterzüge für die Strecke zu entwickeln.
Das war ein trojanisches Pferd, diese leichten Güterzüge, eine Chimäre, die gab es damals nicht und die gibt es heute nicht.
Sagt Christoph Engelhardt, Physiker und seit dem Stuttgart 21 Schlichtungsverfahren mit Heiner Geißler, Sachverständiger und Kritiker des Bahnprojekts. Auch der Verkehrsclub Deutschland kritisiert den fehlenden Güterverkehr. Nur weil die Bahn damals mit Güterzügen gerechnet habe, konnte sie die nötige Wirtschaftlichkeitsrechnung bestehen. Kritiker bemängeln außerdem den Brandschutz in den Tunneln. Die Rettungsstollen lägen zu weit auseinander, die beiden Tunnelröhren zu eng für schnelle Evakuierungen, meint der Analyst Christoph Engelhardt.
Das reicht nicht aus für die vielen Menschen, die man dort evakuieren will. Man kommt nicht schnell genug weg.
Bei voll besetzten Regionalbahnen könne es zu Engpässen kommen, vor allem mit den zukünftig geplanten größeren Regionalzügen. Das hätten seine Berechnungen ergeben, so Engelhardt.
Es ist tatsächlich so, dass man mit der vierfachen Personenzahl rechnen muss gegenüber den sonst üblichen ICEs. Und das braucht in der Regel auch 4-mal so lange für die Evakuierung. Aber man hat das überhaupt nicht berücksichtigt.
Die Bahn weist die Kritik von sich. Sie habe sich bei den Planungen an die Vorgaben gehalten und grundsätzlich auch Rettungseinsätze simuliert. Olaf Drescher vom Bahnprojekt Stuttgart-Ulm.
Wir haben auf jeden Fall die Bestätigung von mehreren Behörden und von den entsprechenden Fachleuten, dass diese Richtlinien alle eingehalten werden.
In den kommenden 3 Jahren soll sich die Strecke bewähren und Ende 2025 dann der neue Tiefbahnhof in Stuttgart eingeweiht werden.
Mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden wir 2025 in Betrieb gehen. Also von unserer Sicht aus gibt es momentan keine Veranlassung, an diesem Termin zu zweifeln.
Der Bericht von Katharina Thoms war das. Es gibt Nachrichtenlagen, die führen zu ganz besonderen regelmäßigen Nachrichten. In der Corona-Pandemie waren das die Infektionszahlen und in diesem Problemwinter sind es die Füllstände der Gasspeicher. Wenn man wählen kann, dann hat man wohl lieber diese. Johannes Frevel.
Gasspeicherbetreiber haben für das Risiko einer Gasmangellage in den nächsten Monaten weitgehend Entwarnung gegeben. Deutschland werde gut durch den Winter kommen, sagte Sebastian Bleschke, Geschäftsführer des Verbands der Gas- und Wasserstoffspeicherbetreiber, bei der Präsentation einer aktuellen Prognose, die weitgehend auf Novemberdaten beruht. Ursache für die Entwarnung sei, dass der Gasverbrauch insgesamt stärker gesunken sei, als in früheren Prognosen abzusehen war. Die Bundesnetzagentur gibt den Füllstand der Gasspeicher trotz der etwas kälteren Dezembertemperaturen aktuell mit 96% an. Eine Gasmangellage sei bei unerwartet kalten Temperaturen Ende Februar zwar nicht ausgeschlossen, aber sehr, sehr unwahrscheinlich, betonen die Gasspeicherbetreiber. Nach Prognosemodellen dürften die Gasspeicher bei durchschnittlichen Temperaturen Ende März mit 53% ihren vor dem Sommer niedrigsten Füllstand erreichen. Demnach seien allen Prognoseszenarien eine erneute umfangreiche Füllung der Gasspeicher vor dem nächsten Winter möglich.
Johannes Frevel zu den gut gefüllten Gasspeichern und Energieversorgung noch einmal. Neben Sonne und Wind gilt Wasserstoff als Hoffnungsträger der Energiewende, grüner Wasserstoff wohlgemerkt, für dessen energieintensive Produktion Strom aus erneuerbaren Quellen verwendet werden soll. Spanien, Portugal und Frankreich wollen eine Unterseepipeline für grünen Wasserstoff von Barcelona nach Marseille bis zum Jahr 2030 fertigstellen. Das haben die Regierungschefs der drei Länder vereinbart. Ein Pipeline-Projekt, bei dem früher mal Deutschland dabei sein wollte, verschwand zwischenzeitlich in der Versenkung, angeblich weil es Ärger gab in Europa über Deutschlands Alleingang beim Doppelwumms bei den 20 Milliarden schweren Abwehrschirm gegen steigende Energiepreise. Was nun aber die Pipeline der verärgerten drei leisten soll, Franka Wels dazu.
Im Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum mit Sitz in Alicante spricht die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen von einem vielversprechenden Anfang.
This is only the beginning, but it is a very promising beginning.
Die Vereinbarung zwischen Spanien, Portugal und Frankreich, die Pipeline für grünen Wasserstoff von Barcelona nach Marseille bis 2030 fertigzustellen, sei ein wichtiger Baustein des europäischen Programms Repower EU. Mit dem sollen Investitionen in Energieeffizienz, in erneuerbare Energien und Infrastruktur der Energieunion ermöglicht werden. Das Ziel, die EU soll bis 2050 klimaneutral sein, also keine zusätzlichen klimaschädlichen Gase mehr ausstoßen. Grüner Wasserstoff spielt hierbei eine wichtige Rolle.
We want to produce 10 million tons of renewable hydrogen in the European Union by 2030.
Bis 2030 wollen wir in der EU 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff produzieren und nochmal so viel importieren. Und dieser Wasserstoff muss dann zu unserer Industrie kommen. Deshalb haben wir eine Reihe strategischer Korridore identifiziert. Und dazu gehört der vom Westen Europas in den Osten über die Iberische Halbinsel.
Europe from the west to the east via the Iberian Peninsula.
Die Klimaziele sind allerdings nur eines von insgesamt drei europäischen Zielen, erläutert der französische Präsident Emmanuel Macron. Das zweite Ziel ist die Industrialisierung und Erneuerung unseres Kontinents, was bedeutet, dass wir bei der Produktion und beim Transport dieser Energie wettbewerbsfähig sein müssen. Und das dritte Ziel ist ein Ziel der Souveränität und der strategischen Autonomie, was bedeutet, dass wir so viel wie möglich bei uns produzieren müssen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die dadurch ausgelöste Energiekrise in Europa hat insbesondere der letztgenannten Überlegung eine besondere Dringlichkeit verliehen. Die geplante Pipeline wäre der erste große Wasserstoffkorridor der Europäischen Union, hob der Gastgeber, Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez, hervor. Etwa 2 Millionen Tonnen sollen ab Ende des Jahrzehnts jedes Jahr durch ihn fließen, also ein Zehntel des Wasserstoffbedarfs der EU. Kostenpunkt geschätzte 2,5 Milliarden Euro. Der erste Meilenstein ist die Vorlage als Projekt von gemeinsamem Interesse bis zum 15. Dezember, um für europäische Finanzierungsinstrumente in Frage zu kommen. Mit denen könnten dann bis zu 50% des Vorhabens bezuschusst werden. Spanien, Portugal und Frankreich hatten sich im Oktober grundsätzlich auf den Bau der Pipeline von Barcelona nach Marseille geeinigt, anstelle der Fertigstellung der Midcat-Pipeline über die Pyrenäen. Durch die hätte zunächst Erdgas und erst später grüner Wasserstoff gepumpt werden sollen. Insbesondere in Frankreich waren die Bedenken gegen dieses Vorhaben sehr groß. Und so lobte der französische Präsident Emmanuel Macron die Entscheidung, auf die Zukunftstechnologie Wasserstoff zu setzen. Ein Paradigmenwechsel sei dieses Projekt, sagte der portugiesische Premierminister António Costa.
Isto muda significativamente o paradigma.
Denn wir sind jetzt nicht mehr nur Importeure und Reexporteure von Energie, sondern stärken auch unsere Position als Energieproduzenten und Exporteure für ganz Europa. Mit diesem Schritt komme eine weitere auf der Iberischen Halbinsel erzeugte Energiequelle für ganz Europa dazu, denn neben dem Pipeline-Projekt ist auch eine bessere Anbindung Spaniens und Portugals an das europäische Stromnetz geplant. Zwei Verbindungsleitungen sind bereits in Betrieb, zwei weitere in Planung oder im Bau.
Der Bericht von Franka Welz. Wenn von guten Anlagemöglichkeiten die Rede ist, dann denkt man meist nicht an die gesetzliche Rentenversicherung. Was möglicherweise ein Fehler ist, zumindest für Menschen, die über 50 sind und Abzüge durch die Rente mit 63 ausgleichen wollen. Rentenpunkte gibt es in diesem Jahr besonders günstig. Brigitte Scholz ist dazu.
Wie viele Rentenpunkte man für ein Jahr bekommt, das berechnet die Deutsche Rentenversicherung anhand des Durchschnittsgehalts derjenigen, die bei ihr versichert sind. Wer mehr Geld verdient hat, erhält bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze mehr Punkte, wer weniger verdient hat, entsprechend weniger. Dieser Wert der Entgeltpunkte verändert sich von Jahr zu Jahr. Normalerweise, sagt Jan Scharpenberg, Rentenexperte des Verbraucherportals Finanztipp.
Sonst steigt dieses Durchschnittsentgelt immer. Und dass das dieses Jahr so niedrig ist, liegt tatsächlich an der Corona-Pandemie. Da war viel Kurzarbeit, das hatte alles Auswirkungen auf diese Durchschnittslöhne. Und deswegen sind die dieses Jahr so günstig.
Um mögliche Rentenlücken auszugleichen, kann man aber Rentenpunkte kaufen. In diesem Jahr kostet ein Punkt in den alten Bundesländern 7.235,59 €. Das sind fast 500 € weniger als in 2021. In den neuen Bundesländern ist die Differenz mit gut 400 € nicht ganz so groß. Weil das deutsche Durchschnittsgehalt wieder steigt, sogar um 11%, klettern auch die Preise für Rentenpunkte entsprechend im nächsten Jahr. Für den Kauf gelten aber bestimmte Voraussetzungen, erklärt Scharpenberg.
Sie müssen dafür mindestens 50 Jahre alt sein. Ganz wichtig ist tatsächlich, Sie müssen eine realistische Chance haben, diese Rente ab 63 überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Dafür brauchen Sie eine gewisse Anzahl an Beitragsjahren. 35 sind das. Und deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, vor diesem Antrag auf dem Ausgleich durch Rentenpunkte eine sogenannte Kontenklärung bei der Rentenversicherung zu machen.
So kann man dann erkennen, wie groß die Lücken noch sind. Auch im Vergleich zur privaten Vorsorge gilt in diesem Jahr, in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen lohnt sich, meint auch Ralf Schärfling, Rentenexperte der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Das, was ich da an Rendite bekomme, ist momentan höher als bei privaten Alternativen. Momentan ist es so, dass man für knapp 1.000 €, die man zusätzlich einzahlt, 4 € monatliche Rente bekommt. Das klingt jetzt nicht viel. Wenn ich das mal 10 nehme, heißt das, für 10.000 € kriege ich knapp 40 € pro Monat.
Bei privaten Versicherungen aber erreiche man mit dieser Summe allenfalls 25 bis 30 Euro mehr im Monat. Der Kauf von Rentenpunkten rentiert sich aber erst, wenn man damit rechnet, noch mindestens 20 Jahre zu leben, meint Schärfling.
Wer mit 65 Jahren in Rente geht, der sagt, das ist für mich von Vorteil, wenn ich ungefähr 85 Jahre alt werde. Und die Alternative einer privaten Rentenversicherung, da muss man im Regelfall über 90 Jahre alt werden.
Wer Rentenpunkte noch günstig kaufen möchte, der muss diese erst zu Beginn 2023 bezahlen. Wichtig ist es, den entsprechenden Antrag noch in diesem Jahr zu stellen, rät Jan Scharpenberg von Finanztipp.
Dann hat man so in der Regel 3 Monate Zeit, das zu bezahlen. Und wenn man das nach den 3 Monaten dann macht, dann gelten wieder die neuen Werte. Also jetzt sind wir tatsächlich Ende des Jahres in so einem Sweet Spot für das Beste von beiden Welten.
Das nämlich deshalb, weil man im kommenden Jahr diese Altersvorsorgeaufwendungen nicht mehr nur zu 94, sondern sogar zu 100% von der Steuer absetzen kann.
Der Bericht von Brigitte Scholtes und Themenwechsel. Die Schweizer Großbank Credit Suisse steckt in vielfältigen Problemen. Skandale, abwandernde Kunden, ein umfangreiches Umbauprogramm mit tausenden Stellenstreichungen steht auf der Agenda. Eine Kapitalerhöhung konnte gerade abgeschlossen werden, 4 Milliarden Franken schwer, mit denen die Bank ihre Bilanz aufpolieren will. Über den holprigen Weg der Bank, Katrin Hondl.
Seit Monaten bestimmen Negativrekorde die Nachrichten über die Schweizer Großbank Credit Suisse. Erst Ende November erreichte die Aktie mal wieder einen neuen historischen Tiefststand von deutlich unter 3 Franken. Und auch wenn es seither wieder etwas bergauf ging, im Verlauf des Jahres 2022 haben die CS-Aktien 2/3 ihres Werts eingebüßt. Die Bank steckt in einer existenziellen Krise. Allein zwischen Anfang Oktober und Mitte November haben zahlreiche Credit Suisse-Kunden ihr Geld abgezogen. Insgesamt rund 85 Milliarden Schweizer Franken. Zumindest dieser Negativtrend sei nun aber gestoppt, sagte Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann im Schweizer Fernsehen SRF. Die Lage habe sich absolut stabilisiert.
Es hat sich absolut stabilisiert.
Zwar gebe es weiter Schwankungen, der Markt sei verunsichert. Er glaube aber, so Lehmann, die Situation habe sich beruhigt, die Bank sei zuverlässig. Die kriselnde Credit Suisse geht in die Offensive. Nicht nur im Schweizer Fernsehen, auch bei Bloomberg TV gab Verwaltungsratspräsident Lehmann Entwarnung.
Kommunizieren ist wichtig, um das Ganze zu beruhigen. Ich denke, das ist sowohl gegen außen, aber auch gegen innen wichtig,
sagt Andreas Venditti, Analyst bei der Bank von Tobel. Vor allem aber würde die Credit Suisse ihre reichen Kunden derzeit aktiv umgarnen.
Sie kommen den Kunden entgegen im Moment, weshalb sich die Abflüsse beruhigt haben. Man bietet bestehenden Kunden halt etwas bessere Konditionen, um sie zu halten, zu versuchen. Das ist ein typisches Vorgehen in so einer Krise. Wir haben exakt das Gleiche damals in der Finanzkrise von UBS gesehen, dass man da den Kunden halt bessere Konditionen bietet, um die Abflüsse zu stoppen.
Nach einem Bericht des Handelsblatts hat die Credit Suisse 1.800 Kundenbetreuer des Wealth Managements zu einer Massentelefonkampagne mobilisiert, um Kunden zum Beispiel Bonuszinsen von bis zu 6% schon für geringe Einlagenbeträge zu offerieren. Denn der Geschäftsbereich Wealth Management, also die Vermögensverwaltung für schwerreiche Kunden, soll nach dem radikalen Umbau der Credit Suisse das Herzstück der Bank werden. Finanziert werden soll der Konzernumbau unter anderem mit einer gerade abgeschlossenen Kapitalerhöhung von insgesamt rund 4 Milliarden Franken. Nun, so Analyst Andreas Venditti, dürfte sich auch der Kurs der CS-Aktie beruhigen.
Die Kapitalerhöhung mit den 4 Milliarden, die jetzt unter Dach und Fach ist. Und diese hohe Volatilität, denke ich, sollte sich dann legen, wenn das ganze Thema Kapitalerhöhung durch ist. Und dann sollten sich auch diese starken Kursbewegungen legen. Allerdings, wo dann die Aktie hingeht, ich sage jetzt mal in den nächsten 12 Monaten, hängt sehr stark davon ab, wie sie jetzt diese neue Strategie umsetzen.
Das Krisenmanagement der Credit Suisse und die nun eingeleitete Umstrukturierung der Bank hält Venditti grundsätzlich für den richtigen Weg. Als Analyst der Bank von Tobel allerdings rät er im Moment nicht zum Kauf von Credit Suisse-Aktien.
Die Früchte einer solchen Transformation kann man eigentlich erst gegen Ende des Prozesses ernten und das dürfte erst 2025 sein. Von dem her, man braucht schon ziemlich Geduld. Ich bevorzuge in meinem Universum im Moment andere Aktien.
Der Bericht von Katrin Hondl war das. Kleine Abstecher in die Schweiz. Die Frage an die Frankfurter Börsenberichterstatterin, an Claudia Wehrle. Wie sieht's denn aus beim Kurs der Credit Suisse?
Heute hier an der Börse auch im Prinzip Hoffnung. Aktien von Credit Suisse 6,5% im Plus. Aber es ist ja eben auch angeklungen, es ist noch ein langer Weg, den die Credit Suisse da vor sich hat. Und die Sanierungsmaßnahmen sind einfach mit Risiken verbunden.
Zurück nach Frankfurt. Die Börse hat ja eine vergleichsweise schwache Woche hinter sich. Aber der Freitag heute, der sah besser aus.
Ja, das ist richtig. Der DAX steigt um 0,6%, 0,7% jetzt sogar, steht bei 14.363 Punkten. Abwarten, so heißt ein bisschen die Devise. Viele Anleger schauen schon auf die kommenden Woche. Da werden sich mehrere große Notenbanken zu ihrer künftigen Zinspolitik äußern. Unter anderem die US-Notenbank, die EZB, die Bank of England, dass die Zinsen angehoben werden. Das gilt als ausgemachte Sache. Und halt je nachdem, wie diese Maßnahmen oder das Maßnahmenpaket aussieht, hat das dann auch Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung. Dann ist da noch China, dass die chinesische Regierung damit begonnen hat, die strengen Corona-Maßnahmen zu lockern, wird hier an der Börse positiv gesehen. Denn das bedeutet, dass nicht sofort sehr, sehr viele Menschen in Quarantäne geschickt oder ganze Städte abgeriegelt werden, wenn Corona-Fälle bekannt werden. Das Problem an der ganzen Sache ist halt nur, dass in China das Gesundheitssystem flächendeckend längst nicht so ausgebaut ist wie hier bei uns.
Was gab es an auffälligen Werten? Die eigentlich WM-gebeutelten Sportartikelhersteller, die standen ja gar nicht schlechter.
Ja, das ist richtig. Puma-Papiere steigen um 2,4%, die Aktien von Adidas 0,6% im Plus. Es gibt Branchennachrichten, zumindest werden sie an der Börse eher negativ interpretiert. Der Sportartikelhersteller Lululemon hat Quartalszahlen vorgelegt. Das dritte Quartal sei zwar gut gewesen, die Margen blieben aber hinter den Erwartungen zurück.
Aufmerksamkeit zog auch die Lufthansa auf sich. Es geht weiter mit der schier unendlichen Geschichte. Kriegt Lufthansa die italienische Alitalia oder kriegt sie sie nicht.
Lange Zeit sah es ja so aus, als ob ein amerikanischer Finanzinvestor zum Zuge kommen könnte. Aus Sicht der Fluggesellschaft eine gute Lösung, weil der italienische Staat in diesem Fall Mitspracherechte bei Entscheidungen gehabt hätte, was in der Vergangenheit ja immer der Fall war. Diese Lösung hat sich zerschlagen. Jetzt scheint die Lufthansa wieder im Rennen zu sein. Das bisher vorgelegte Angebot wurde jedenfalls abgelehnt.
Nochmal der MDAX, da hatten die Aktien von Carl Zeiss Meditec ein deutliches Minus zu verbuchen. Was stand dahinter?
Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es zwar neue Umsatzrekorde, gute Geschäfte in China, die Auftragsbücher voll. Das Unternehmen bekommt aber die Folgen des Ukraine-Kriegs und die Lockdown-Maßnahmen in China zu spüren. Ein verhaltener Ausblick, die Aktien 3,6% im Minus.
Euro-Anleihen und der Goldpreis zum Schluss.
Der Euro 1,0539 $. Die Feinunze Gold kostet 1.799,32 $. Und die Umlaufrendite von 1,73 auf 1,81% gestiegen.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute, dann mit Jörg Biesler am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.